Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Herbstlich, Herr Frank. Merkst du das?
Ja, wobei ich finde, hier drin ist es im Verhältnis ganz angenehm.
Ja, also, ja, also man merkt aber schon, es wird fußkälter hier.
Ja, es ist ja auch draußen irgendwie gefühlt nicht mehr so wirklich schön. Ne?
Ja, Samstagmittag, sagt das Logbuch, ne? Da sind wir wieder.
Genau.
Nach heute den mit kalten Füßen.
Nach den Wahlen, Jens hat gerade schon gesagt.
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen.
Hast du mitgekriegt? Die Grünen hängen nicht am Tempolimit.
Habe ich die ganze Zeit ja vorher schon geunkt.
Ja, gut.
Ist ein Wirtschaftsfaktor, Automobil in Deutschland. Da kann man nicht mal kurz eben das Tempolimit. Das wird seit Jahren versucht, hat nie einer gemacht. Ja. Ich meine, eine Sache ist bezeichnend. Guck mal, der Kretschmer, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist Grüner. Mhm. Und er hätte längst die Möglichkeit gehabt, als Ministerpräsident das einzuführen. Mhm. Hat das gemacht? Natürlich nicht.
Naja, gut, gerade Baden-Württemberg.
Auch noch in Baden-Württemberg, ne?
Genau.
Also man muss halt auch den Grünen zugutehalten, dass sie dann doch mit Augenmaß handeln.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass es natürlich vor den Wahlen immer nur noch mal härter ist als dann danach. Sind wir mal gespannt, was jetzt passiert.
Ja, genau. Ach, um Politik geht es ja hier heute auch nicht. Es geht ja hier immer nur um Autos. Ach, ich hatte übrigens einen Fan erster Stunde heute hier, der hat alle Folgen gehört. Ja, hat er mir ganz stolz erzählt.
Ja, sehr gut.
Yannick fährt auch Werbung. Yannick, nochmal danke für den Besuch. Er war mit seinem Vater da und mit einem Bekannten, der sucht eigentlich ein Auto, die haben sich einen GTV6 angeguckt, hat ihn aber gar nicht so gefallen. Mhm. So, also war dann doch irgendwie nicht das richtige Auto. Und aber ganz lustig mal, jemanden dann kennenzulernen, der alle Folgen gehört hat auch. Der immer dabei ist, sozusagen, ne?
Ja, ich habe immer mehr Menschen, die nachfragen, ob sie nicht mal vorbeigucken können, ob das ein Problem ist. Ich sage dann immer, nee, ist kein Thema, müsst ihr nur bei Jens Bescheid sagen, wenn ihr kommt, damit er auch entsprechend da ist. Und dann kann man sich das hier mal ansehen. Mal davon abgesehen, das ist natürlich immer, wie gesagt, so ein Museum in wechselnder Ausstellung.
Ja, es ist ja auch gefährlich, ne? Weil viele, die sich nur was angesehen haben, hier sind danach nach Hause gegangen, mussten ihrer Frau beichten, dass sie noch einen Stellplatz brauchen.
Ja, das passiert. Genau, das passiert. Ja. Und der eine oder andere, ich merke das ja nun auch über die Zeit, in der wir den Podcast machen, gibt es ja einige, die zum einen immer wieder kaufen oder eben auch gerne mal ein Auto wieder austauschen und dann sagen, ich hätte doch dann gerne mal wieder was anderes.
Ja.
Passt, kann man ja mal machen. Wenn die Autos von der Qualität her so bleiben, wie sie mal waren, dann sollte das kein Thema sein, ne?
Ja, so wie Dr. Elf, auf den ich gerade ganz verliebt hier drauf gucke wieder.
Ja, mit deinen
mit den Alufelgen
Wahnsinns-Alufelgen da drauf.
Ist geil, ne?
Ja.
Oh, der ist so cool, Dr. Elf ist cool.
Ja, witziges Auto auf jeden Fall. Und irgendwie unique, weil wirst du keinen zweiten irgendwie an der Oldtimer-Tankstelle treffen damit.
Nee, auf keinen Fall.
Ja, auch da geht ja so ein bisschen jetzt so die Saison zu Ende, leider, muss man ja sagen.
Ja, ich habe auch zum Saisonende eine Barketta reinbekommen.
Oh ja, stimmt.
Direkt mit Hardtop, damit man nicht friert im Winter.
Und Stoffsitzen, die sind auch nicht so ganz kalt.
Nee, die sind aber auch echt angenehm, die Stoffsitze.
Ja, das ist ja so ein vernünftiger Stoff irgendwie.
Und Gewebe, ne? So ein schwarzes, ist echt sehr angenehm. Und ich passe auch noch rein, also nicht wegen meiner Breite, sondern... Da ist so bei 1,80 wird es dann irgendwann, also wenn du ein Sitzriese bist, lang Oberkörper hast, hast du ein Problem. Du stößt ja so direkt am Hardtop von den Kopf, wenn du einsteigst.
Ja, die Rundung vom Hardtop, ja, ich habe das eben auch gemerkt beim Einsteigen und ich bin ja nur wirklich nicht groß. Aber ich merke schon, man muss den Kopf einziehen, man muss so ein bisschen Ritual haben.
Aber cooles Auto, cooler Zustand, erste Hand, komplett dokumentiert, Neukaufrechnung, alles dabei, Erstlack komplett.
Ja, mutig, ne? Damals bei der Barketta die Serienstahlfelge finde ich immer wieder besonders.
Ich finde die echt hübsch.
Ja, also, man braucht nichts anderes, ne?
Die hat garantiert, also der den Wagen neu gekauft hat, ein paar Extras ja genommen. Radio, elektrische Antenne, Hardtop, Eibach-Federn hat er sich ab Werk, also direkt beim Vierthändler einbauen lassen. Die Originalen liegen neu und benutzt noch hinten drin. Also die Alufelgen waren jetzt sicher nicht das Thema, dass man die hätte kaufen können für die 500 D-Mark damals Aufpreis oder so. Aber vielleicht hat ihm das besser gefallen mit den Stahlfelgen, weil ich finde die auch sehr hübsch.
Ja, abgesehen davon, dass die Alufelgen sehr gewöhnlich aussehen. Ne? Die könnten auf jedem anderen Auto drauf sein. Genau. Und die Stahlfelgen hier sind halt eigentlich ein typisches, finde ich, Merkmal des Barketta. Ja. Wie eben auch, gut, die haben, da gab es eh nur eine Motorisierung, 131 PS. Ne?
Genau.
Die Türgriffe, die so sind wie drauf vom 300 SL.
Mega,
also ne? Knopf drücken und dann kommt, genau, dann kommt das raus. Ist natürlich alles so ein Ding, also das ist gut konstruiert, das sieht auch gut aus, das ist auch schön, aber es ist sicherlich nichts für minus 20 Grad im Winter.
Nee, aber witzigerweise, wenn man sich das Auto mal genau anguckt, noch drin sitzt, alles anfasst, das hat eine bessere Qualität, wie man das im Kopf hat. Also ich hatte immer die Barketta noch so, ja, ach, geht so Qualität. Nee, das ist wirklich ziemlich ordentlich.
Also ich fand das eben auch. Ich kenne das auch nur von vielen Berichten, dass als Neuwagen den Leuten die Türpappen entgegengekommen sind. Es gab wahrscheinlich irgendwie immer mal Mängelserien oder so.
Ja, aber das Auto hat so, ich meine, der ist jetzt 23 Jahre alt und hat noch eine ordentliche Haptik, eine ordentliche Qualität.
Finde ich auch,
ja. Nichts verformt, ja. Kein Softlack, der irgendwo klebt, weißt du so. Also sind viele, wo du sagst, ey, ja, nicht schlecht. Ja, haben wir ganz gut gemacht.
Und auch so der Kunststoff, ich habe es eben gesagt, der Kunststoff auf dem Armaturenbrett, auch der Beifahrer-Airbag ist ganz schön. Ja. Der Airbag-Schriftzug ist so ein weicher Schriftzug, irgendwie ganz cool. Dahinter steht dann Barketta eingeprägt. Und was ich bei dem Auto sehr reizvoll finde, ist eben, ich mag diese beiden Farben sehr gerne, das Orange und das Gelb. Und die Unilackierungen sind natürlich nicht ohne, weil wenn so ein Auto dann irgendwie mal einen Besitzer hatte, der den 7 Jahre lang draußen stehen lassen hatte, dann ist Unilack
fertig.
Ja, und vor allem leider meistens so, dass er an den unterschiedlichen Karosserieteilen völlig unterschiedlich ausgeglichen ist.
Ja.
Und das ist natürlich ein Riesennachteil, weil das kriegst du ja nie wieder so hin, es sei denn, du lackierst ihn ganz. Und der hier sieht halt echt stark aus, ne? Mit diesem, ja, quietschenden
Gelb. Ja, was ich schön finde, wenn du drin sitzt, hast du außen die Karosse in Gelb und hast ja innen drin auch diese farblichen Applikationen in der Serienfarbe, auch in den Türen unterm Armaturenbrett.
Genau, Teile noch Blech, ne?
Ja, und oben auch im Armaturenbrett nochmal ein Streifen, der so drüber geht.
Genau.
Und man fühlt sich so, man sitzt so in der Form des Autos.
Mhm.
Weißt du, so, man sitzt so, dass man sitzt so mittendrin irgendwie. Finde ihn sehr charmant, den Wagen gefällt mir wirklich selber sehr gut.
Ja, die Designmerkmale damals, das war ja auch mega besonders, finde ich, die Rückleuchten, die so komplett in die Karosserie integriert waren. Also so, dass, genau, wo man sich dann die Frage stellt, wie wechselt man die? Aber klar, von innen logischerweise. Ja. Und es sieht dann einfach top aus. Ne? Also das Auto hatte eigentlich sehr viel Potenzial, wurde aber damals... Er kam einen Ticken spät, ne? Weil da waren natürlich Mazda MX-5 hat dann schon jahrelang Markt gemacht. Ich weiß nicht, was sonst noch der Hinderungsgrund war. Ich glaube, mit 131 PS macht der durchaus Spaß zu fahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten wüsste ich nicht. Also wahrscheinlich war es einfach dieses Thema. Ich finde, Fiat hatte eben in einigen Jahrzehnten, aber insbesondere in den 90er Jahren, einfach auch keinen besonders guten Ruf. Ne?
Nee.
Das war so, weiß ich nicht, diese Fehler in allen Teilen und irgendwie komisch.
Ja.
Ja, aber jetzt steht er hier und wird sich bestimmt jemand drüber freuen. Ist ja auch bezahlbar, finde ich. Und auch
ein Auto. Ja, da wurde ja auf Facebook gestern schon wieder groß gemeckert.
Ah, okay.
Ich musste leider immer jemanden entfernen, der, wie hieß der, Johannes Söller, keine Ahnung, hat uns verlassen leider, hat die Gruppe verlassen. Also der schrieb irgendwie 13.9, habe ich was nicht richtig verstanden. Eine Bra, das sollte also Barketta heißen, oder eine Bar. In dem Brei Blabla und wäre alles viel zu teuer. Dann hat er drunter geschrieben, er hätte eine viel bessere. Dann hat er noch einen Post geschrieben, man würde dem Wagen ja den Winterbetrieb ansehen, die Oxidation im Motorraum vom Unterboden her. Von unten habe ich erstmal kein Bild gepostet, zum einen. Und zum zweiten, welche Oxidation im Motorraum? Meint er das angelaufene Alu vom Ventildeckel? Ich meine, das ist 23 Jahre alt.
Das hat aber auch nichts, tatsächlich.
Ist ja keine Oxidation, sonst ist es angelaufen.
Es hat auch nichts mit dem Winterbetrieb zu tun.
Natürlich nicht.
Also.
Ist ja klar, ne? So, klar. Sonst, du siehst ja im Motorraum, ist jede Schraube noch richtig so. Und dann habe ich mal ein Bild von unten gepostet, auch wo die Bremsleitung unten drunter, der sieht von unten auch top aus. Er hat überhaupt keinen Winterbetrieb gehabt, weil, ganz cool, der Besitzer, dieser ältere Herr, der hatte 3 Fiats.
Mhm.
Und alle drei in dem Gelb. Und zwar hatte er die Barchetta, das Coupé und ein Seicento.
Ah, okay, ja.
Seicento war Alltags, Murmel für alles. Coupé war ja auch Alltag und schon zum Benutzen und Barchetta für fein sozusagen. Ist das cool? Dreier-Package. Also er und der Sohn zusammen hatten die drei Autos.
Ja, cool.
Genau. Und naja, dann haben wir auch ein paar andere drunter geschrieben. Was soll, dann habe ich irgendwann geschrieben, ey, ja, pass auf, ich glaube, es geht hier nur darum, mein Angebot zu diskreditieren. Grund weiß ich nicht, warum er es. Also, es gibt ja keinen Grund dafür, weißt du?
Ja, aber das ist ja.
Vor allen Dingen, jetzt mal ganz ernsthaft, so, ne? Er hat ja geschrieben, dass es viel bessere für unter 10.000 Euro gibt und dass seine besser ist. Fakt ist also, eigentlich hat er geschrieben, dass er ein besseres Auto hat, was weniger wert ist wie der. Das sollte er nochmal überlegen, falls er den Podcast hört. Tja. Bei dem kann er ja hören, da kann ich ihn ja nicht abschalten, ne?
Nee.
Der kann uns zwar einen dummen Kommentar schreiben, aber das ist mir auch egal. Ja,
danke dafür.
Auf Facebook ist vorbei, da ist er raus.
Ja, ich ganz ernsthaft, ich habe da keinen Bock. Witzig ist immer, wenn das dann, wenn sich das dann so steigert oder man so gegenhält. Und ich finde, gut.
Nee, haben auch andere noch drunter geschrieben, die haben dann auch geschrieben. Einer hat geschrieben, ja, wen interessiert das denn?
Ja.
Und ganz unten hat einer total nett geschrieben, sorry, du beschwerst dich hier öffentlich über das Angebot eines Händlers, ohne das Auto gesehen zu haben. Was hast du denn für eine Kinderstube? Weißt du, so. Gut, da kann man natürlich auch keine Antworten drauf, ist ja klar.
Nee, klar, wenn ein Dritter natürlich dann wiederum drauf reagiert, ist das dann auch immer schon schwierig, ja.
Naja. Ich habe das dann gelöscht und habe ihn gesperrt und fertig aus.
Facebook ist ja irgendwie ein ganz witziger Zirkus. Ich denke auch manchmal bei manchen Kommentaren und man will ja manchmal auch einsteigen dann, ne? Man möchte ja, eigentlich möchte man ja dann einsteigen und denkt sich, das macht doch keinen Sinn. Das geht auch nie gut aus, weil derjenige kann ja dann, und wenn er dann irgendwann nicht mehr antwortet, hast du ja den Kampf nicht gewonnen. Also das ist scheiße. Komm, das macht keinen Spaß.
Nee, das ist auch, ich gehe auf, auch wenn ich auf fremden Seiten bin, mir was angucke oder so, das ist extremst selten, dass ich überhaupt einen Mini-Kommentar reinschreibe. Ja. Ich habe da keinen Bock zu.
Ja.
Ich gucke mir das so an und denke mir, verstehe.
Ja.
Das treibt die Leute also heute um. Ne?
Ja.
Weil ich muss halt sagen, da kann man sich viel drüber ärgern, über diese Art und Weise, aber Facebook ist für mich immer noch marketingmäßig eine sehr interessante Sache.
Ja, ist schon wahnsinnig, klar.
Wie ich hatte durch diese, reicht, ich hatte doch hier so einen Cartoon gepostet und noch zwei so andere Dinge. Und ich weiß nicht, wo das geteilt worden ist. Ich habe in den letzten 4 Wochen, ich stehe immer noch bei Beitragsinteraktionen bei 1,45 Millionen.
Ja, Wahnsinn, ne?
Was ist das denn?
Ja.
Was ist das für eine Zahl? Plus 697% oder so.
Ja, das
ist schon faszinierend. So, ja. Also ich meine, du hast tatsächlich die Interaktion dann von 1,45 Millionen Menschen auf deiner Seite gehabt. Und der eine oder andere will dann vielleicht doch ein Auto haben.
Ja, und weißt du, was das Schlimme daran ist? Mir geht das ja auch so. Ich muss mich ja in diese ganzen Dinge immer ein Stück weit reinfuchsen, weil das gehört ja irgendwie dann noch zu einem Podcast dazu. Aber meistens ist es so, dass du total überrascht bist über das, was dann total viel Interaktion bringt. Und manchmal denkst du, ey, das ist was total Geiles und es kommt nicht viel.
Ja, genau.
Und deshalb, so richtig versteht man das nicht. Da gibt es sicherlich Menschen, die uns zuhören, die das uns viel besser erklären könnten. Bei mir war das zum Beispiel auch so, ich hatte ja diese Bilder gepostet von dem Biagini Passo. Ja, habe ich ja in Spanien so ein Ding gefunden, habe mir dann nochmal durchgelesen, weil ich kannte das zwar, weil so ein Auto, den habe ich nämlich auch, haben auch einige unter den Post geschrieben, damals in Bremen auf der Bremen Motorshow auf der Messe gesehen. Und das ist ja, also grundsätzlich Fahrgestell vom Golf Country, dann die Karosserie mehr oder weniger vom Golf 1, Verdeck auch bis auf das Heckteil vom Golf 1. Heckteil ist aber so ein knöpfbarer Lappen, sage ich mal, wie bei so einem Geländewagen. Und insgesamt aber, es gibt nur unheimlich wenige, die hat aber auch einen Grund, weil das wollte auch damals schon keiner haben, so ein Teil.
Nee, das ist auch wirklich ein Auto, da stehst du davor und fragst dich, warum.
Und und dann eben Teile noch aus Opel, von Opel auch dabei, die Sitze sind von Opel und so. Aber auch das Ding, weil das halt so viele nicht kannten, haben viele geteilt und haben viele was zu geschrieben. Und es waren einige dabei und da frage ich mich halt, es gab 65 Stück und es haben mindestens nach 3, 4 oder 5 Leute geschrieben, der stand damals bei unserem VW-Händler. Wo ich dann denke so, krass, ich glaube, jeder hatte einen. irgendwie einen einzigen gefühlt. Und dann sind sie auch alle weg gewesen. Und dieser hier in Spanien scheint zwar in einem guten Zustand zu sein, ist auch ein Auto, was man, wenn man ihn googelt, in der einen oder anderen spanischen Zeitung wohl schon vor ein paar Jahren mal gesehen hat.
Ich finde ihn zu teuer.
Aber genau, das war das, was du sagtest. Ich finde auch, boah, ja, ist für das Geld kannst du dir auch ein schönes Auto kaufen. Ich weiß, was du meinst.
Darum geht es nicht, aber ich sehe da den Wert irgendwie nicht. Hm. Also ich tue mich da schwer.
Ja, ich glaube, der Wert wird einem ja nur deshalb bewusst, weil wenn es 65 Stück gab, dann weiß man, wie viele davon wahrscheinlich im harten Einsatz auch dran glauben mussten.
Das ist aber so ein Hersteller. Es gab nur 65 Stück. Nee, es ist umgekehrt. Es gab leider nur 65 Stück, weil der hätte gerne mehr gebaut davon, glaub mir. Weil das Ding war wahrscheinlich neu so teuer, dass das kein Mensch haben wollte.
Ja.
Der muss ja ordentlich Geld gekostet haben. Auch
ja, hast du recht. Ja, ja, klar. Ja, ja, so. Stimmt. Hast du recht.
Und
ja.
Wahrscheinlich hat der 50.000 Mark gekostet. Irgendwie sowas. So ein ja. Wenn du überlegst, guck mal, ein Dreser-Polo hat schon 45.000 D-Mark gekostet. Also hat dieses Allrad-Ding zusammengezimmert mit der Karosse und so weiter. Stimmt. Auch sicher 45.000, 50.000 Mark gekostet.
Ja, das wird so sein.
Genau so. Also hat es keiner gekauft. Also gab es nur 65 Stück.
Ein Golf Country war nämlich auch nicht billig.
Nee. So, also deshalb die 65 Stück, die gab es halt nicht, weil es limitiert war, sondern es wollte keiner.
Ja, ist wohl so.
Es wollte einfach keiner.
Ja, naja. Ja, dann hattest du mich ja letztes Mal vor 3 Monaten oder so, hattest du mich mal gefragt, ob wir auch Probleme hätten mit uns mit Halbleiterproblematik und so, ne? Also ich kann nur sagen, das trifft schon alle ziemlich stark. Und damals habe ich das ein bisschen versucht, nicht nur zu parieren, sondern habe da auch noch sehr positiv für uns so nach vorne geschaut. Im Moment ist das auch nicht so toll. Und wenn du halt liest, dass Opel das Werk in Eisenach bis zum Ende des Jahres komplett dicht macht, keine Autos baut, ja. Also wirklich, Band steht still, keiner geht hin. Wahnsinn.
Ja, da siehst du mal, wie schön es wäre, wenn es einfache Autos gibt. Wo dieser ganze, weißt du, zu 90% ist dieses Problem ja ein Problem. Es ist ein Komfortproblem. Es geht nicht darum,
hast du recht.
Weißt du, ein Auto könnte ja viel einfacher sein. Und es würde ohne 2 Kisten Halbleiter ganz gut funktionieren, so wie hier Dr. Elf zum Beispiel, da ist nicht ein Halbleiter drin. Ja? Weißt du? Ja, ist so. Klar, ist jetzt ein altes Auto,
logisch,
aber auch heute könnte es ja moderne Autos geben, die einfach sind. Und das ist das, was ich so vermisse. Ich hätte so gern mal wieder so ein richtig einfaches Auto. Kann der modernen Motorstandard haben, weißt du? Also die
ich sehe schon die Zuschriften für Lada Niva.
Nee, er braucht ja... Ja gut, eigentlich hast du recht.
Ja.
Schlimmerweise hast du recht. Den Lada Niva finde ich jetzt nicht so toll. Ich meine ein modernes Auto. Also ein modernes Auto, das auch modernen Anforderungen entspricht, was Sicherheit und so weiter angeht, aber trotzdem so einfach wie nur möglich konstruiert ist. Und dann fallen, glaube ich, ganz viele Halbleiter weg. Sehr, sehr viele.
Ja, mir fällt das sogar schwer, das zu denken, was du da gerade sagst, weil du hast recht. Also, aber mir fällt es wirklich schwer, diesen Gedanken einfach mal fortzuführen, weil du hast halt recht, mir fällt kein Auto ein, was darauf passt.
So. Gibt's nicht, es gibt keins.
Gibt's nicht.
Nee, gibt nicht. Man könnte ja zum Beispiel sagen, aber das ist halt nur so ein Elektrowürfel, der Citroën Ami. Das ist aber der Ansatz. Ja, weißt du, was ich meine?
Genau.
Es kann ja auch ein Elektroauto sein, das so einfach ist.
Auf jeden Fall.
Der Ami ist zu einfach, weil er hat eben keinen Sicherheitsaspekt. Der hat keinen Airbag, der hat keinen ABS, weil der ist in dieser Quad-Klasse, ist der sicherheitstechnisch.
Ja, ja.
Das finde ich so, ja, für die Stadt vielleicht reicht das noch, aber über Land willst du nicht gegen einen Zaunfall mitprallen mit dem Ding.
Nee, schon gar nicht. Nee. Und in der Stadt gibt es ja manchmal auch irgendwie Unfälle, bei denen du denkst, was ist denn da passiert?
Also es müsste also insgesamt...
50 km/h ist auch nicht so wenig.
Aber das ist der Ansatz von Auto, was ich meine. Ne?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, dann witzig, nachdem wir letzte Woche den Podcast aufgenommen haben, haben Jens und ich nochmal über diesen Kadett Winterfest gesprochen. Und dann erzählte er mir, es gab ja 3 verschiedene Ausführungen. Es gab ja ein Coupé und ein City und eine Limousine. Und erzählte, dass die Limousine silber wäre mit rotem Velour. Und da denke ich so, Moment, silber mit rotem Velour? Mein C-Kadett-Limousine ist doch silber mit rotem Velour. Also habe ich mir dann nochmal die Bilder angeguckt, weil ich ihn jetzt auch schon lange in Soltau irgendwie unter einer Plane stehen habe, hätte ich fast gesagt, also in der Garage abgedeckt. Und genau die Attribute oder die Merkmale, die vorderen Nebelscheinwerfer, diese runden, dann die Nebelschussleuchte, aber eben natürlich silberner Lack und rote Velour-Innenausstattung empfand ich schon immer als besonders, aber jetzt weiß ich eins, dass es auch ein Kadett C Winterfest ist.
Ja.
Also es ist ein purer Zufall, rausgefunden zu haben, dass das ein Sondermodell ist, da wäre ich gar nicht hintergekommen. Auch wenn es mir immer besonders erschien, weil diese Kombination Silber und rotes Velour 1979 bei einem Kadett C irgendwie nicht so typisch war. Ja, und so habe ich also auch einen, nicht nur winterfesten, sondern einen Sondermodell Winterfest Kadett C mit 60 PS und ja, allem, was dazugehört. Habe ich mich darüber gefreut.
Krass.
Gute Sache.
Ja. Der Frank, das ist ja super, jetzt wenn der Winter kommt, ne?
Genau.
Also holst du mal dein Winterfest raus.
Ja, wobei das im Winter immer ein Abenteuer war, das Auto, ne? So mit Heckantrieb. Also es macht Spaß, wenn man damit umgehen kann, aber ja, hat schon einen Grund gehabt, warum sie dann irgendwann auf Frontantrieb gegangen
sind. Hat er denn auch die, diese
genau, die hat er.
Scheinwerfer?
Ja, die hat er.
Hat er alles,
ja. Die runden Nebelscheinwerfer hat er.
Ja.
Und auch diese, die Nebelschlussleuchte.
Und auch diese schöne Chromleiste so rundherum, die ganze Karosse.
Genau, ja. Diesen Trim vom Berliner, genau, mhm. Hat er überall, genau, das ist sogar, glaube ich, so Edelstahl ist das.
Mhm. Cool.
Ja, absolut identisch und aus dem Zubehör hatte er, es gibt nämlich auch ein Winterfest-Zubehör-Prospekt, da hatte er auch noch die echten Schafsfellbezüge. Die waren auch noch da drauf.
Komm, die hast du doch in der Heide irgendeinem Viech über die Ohren gezogen, hast das auf den Sitz geklöppelt.
Du, das ist ja gar nicht so falsch, weißt ja, ne, dass du in der Heide tatsächlich, das ist jetzt wenig geworden, weil heute einfach die Schafsfelle nicht mehr für Sitze genommen werden, aber noch vor 20 Jahren bist du da, wenn du in die Heide gefahren bist, bei Züchtern vorbeigefahren oder was auch immer, Produzenten, die haben dort die Sitzbezüge verkauft. Also die hingen dann da. Konntest du für verschiedene Fahrzeuge kaufen. Ich meine, bei Mercedes war das ja lange Zeit noch angesagt. Also noch weit bis in die 90er rein gab es viele, die mit... Und jetzt kommt's. Alle lachen. Wenn du dich einmal draufsetzt, du sitzt unbeschreiblich gut. Nicht umsonst haben viele so ein Ding auf ihrem Schaukelstuhl liegen. Also man sitzt schon gut auf einem Schafsfell.
Ja, aber das zeigt, wie überaltert eure Kundschaft war.
Gar keine Frage.
Wer also bei euch reinkam und ein Auto gekauft hat mit Schafsfell, weil zu Hause der Schaukelstuhl auch ein Schafsfell hat, da muss man den Bezug herstellen, dann guckt sie mal den Silberadler an, der gerade den Mercedes wieder gekauft hat.
Habe ich tatsächlich in meinen 21 Jahren Daimler echt nur ein einziges Mal erlebt, dass einer sagte, ich hätte gerne Fellbezüge. Und die gab es dann bei uns schon nicht mehr, aber wir haben sie dann nachher besorgt. Aber
bei Artu.
Nee, tatsächlich bei so einem Fellhändler. Die kosten auch richtig Geld mittlerweile, ne? Also da ist ja auch logisch, ich meine, das ist Fell. Ich habe das immer nur komisch empfunden aus hygienischen Gründen, weil der geht ja, alles, was dir runterfällt, geht darin verloren. Oder? Also so richtig absaugen.
Was fällt dir denn runter, wenn du dich ins Auto setzt?
Ja, keine Ahnung, was du da so drin rumkrümelst oder isst oder so. Aber gut,
also
das wird ja eh nicht
gegessen im Auto. Nee, es geht ja um dich, ne? Du hast ja das Gefühl, ich habe das nicht.
Ja gut, das ist vielleicht auch nur mein Hygieneempfinden.
Es ist aber, wieso Wolle ist doch reine Schafswolle, ist doch nicht unhygienisch.
Ja, aber das sind ja relativ lange Fasern und außerdem ist das dann weg.
Wo soll das denn sein? Hey, wieso tief ist es ja auch nicht?
Ja.
Zentimeter, mit dem Finger nachgeguckt.
Ja gut, also, wenn du meinst.
Ja, aber ich gehe auch nicht dreckig in ein Auto, ich zerleg mich da ja nicht in so einem Auto.
Nee, du verteilst wahrscheinlich auch irgendwie Backpfeifen, wenn hinten drin jemand krümelt oder so, ne?
Wieso denn krümelt? Mit was denn?
Geht gar nicht erst mit was zu essen ins Auto, ne? Cupholder sind bei dir...
Cup was?
Ja, genau.
Hab ich nicht. Was zu essen wird draußen abgegeben. Kontrolle.
Ja, sehr gut. Ja? Sehr gut.
Ey, warum? Das verstehe ich sowieso nicht. Warum nehmen die Leute Essen mit ins Auto
ganz
und verkrümelt so eine Karre?
Ganz einfach, weil es geil ist, wenn man morgens tanken fährt. Und man fährt zur Tankstelle und holt sich dann so ein Laugencroissant.
Wie, so ein Dreckslaugencroissant,
so ein
Convenience-Scheiß.
Ja, genau. Einer, der auch so leicht nach, weiß ich nicht, was schmeckt. Und dann irgendwie aus der Kühlung noch irgendwie so einen kalten Kaffee. Weißt du? Ja, genau. Ja, wenn ihr sehen würdet, wie Jens mich gerade anguckt, so, der rümpft gerade die Nase und denkt so, boah, ey, mit was sitze ich denn hier zusammen? Ich muss meine Sachen in Sicherheit bringen.
Ganz ernsthaft, es gibt keine Gründe im Auto. Es gibt ja Tische und man hat ein Zuhause, man kann in ein Restaurant, ein Café und ein Bistro gehen. Aber warum sollte ich ein Auto voll krümeln? Habe ich kein Verständnis für.
Ja. Es gibt ja extra so eine, diese Süßigkeiten fürs Auto, weißt du? Diese runden Dinger. Ja, diese runden Dinger. Also, erstens, die kleben nicht und zweitens, kannst du die aus dem runden
Behältnis rausnehmen.
Genau. Und dann kannst du die da so rausfriemeln. Ja. Praktisch, ne? Na gut. Ja, sagt der, der die Haribos auf dem Tisch stehen hat.
Ja, aber das ist ein Tisch.
Das stimmt.
Und am Tisch kann man mal ein Haribo essen, aber nicht im Auto.
Gut.
Und das dann in das Schafsfell mockern da irgendwie. Ne?
Okay, ja, jetzt gibt's die einen und die anderen, ne, die das jetzt hören.
Ja.
Ja, dann habe ich heute gepostet, das hast du vielleicht auch gesehen oder hast du wahrscheinlich schon vorher 3 Wochen gesehen, diese Studie vom Citroën DS. Hast du das gesehen?
In Möchtegern modern sozusagen.
Ja, genau.
Finde ich vollkommen bescheuert.
Genau. Ich finde es ganz witzig, aber natürlich überzeichnet.
Überzeichnet, weil immer die Leute keine Ideen haben. Ein richtiger Designer wäre ja auch in der Lage, ein neues Auto zu entwerfen, was diese Anmutung hat.
Ja.
Aber einfach die Form zu nehmen, ja, und die dann irgendwie zu modernisieren mit ein paar Pinselstrichen, ist doch vollkommen bescheuert.
Ja.
Das sind ja auch diese Retro-Autos, die nicht erfolgreich waren. Das einzige Retro-Auto, was erfolgreich ist, ist der Fiat 500 eigentlich. Der Mini ist über sich selbst hinausgewachsen, ist eine Karikatur eines Minis heute. Das ist eine Riesenqualle auf Basis von einem BMW X1. Hat mit Mini nichts zu tun, ist ja kein kleines Auto mehr. Ja, und der VW Beetle war auch ein Schlag in die Fresse.
Wobei man sagen muss, erfolgreich ist er trotzdem, ne? Der Mini?
Ja, aber nicht erfolgreich als ist ja kein Retro-Auto in dem Sinne. Sondern aber diese Retro-Welle oder diese Retro-Autos, der Fiat 500, überleg mal, wie lange es den jetzt schon gibt. Den gibt es schon 10 Jahre, glaube ich, ne?
Nee, länger. Nein, viel länger.
Weil der hat schon fest vor 10 Jahren
eben,
gehabt, ne?
Eben.
Ja, das finde ich aber cool, wenn ein Retro-Auto dann so lange gebaut wird, dass es jetzt selbst schon ein Klassiker wird bei.
Und was er schafft ist, über die Form, muss man wirklich sagen, selbst wenn er so gut wie gar keine Ausstattung hat und irgendwie nur ein bisschen pfiffige Farbe, hellblau, ist der trotzdem cool.
Ja.
Weil dieses Reduzierte bei dem Auto auch wirkt.
Ja.
Das Gegenteil davon kriegst du aber jetzt, habe ich gesehen.
Was denn?
Ja, so eine Rennmurmel.
Ich kriege einen Abarth Rivale mit Abramovic-Ausdruck von 180 PS.
Der heißt Abarth Rivale, der hat ja auch so ein paar Details vom Riva.
Ja klar, der hat ja auch das Riva-Armaturenbrett mit dem Schriftzug.
Ist das so gedacht, dass sie ihn Rivale wegen Riva nennen?
Ja. Der hat ja auch, der obere, der ist ja zweifarbig, der ist ja unten silber.
Ja.
Und oben in diesem Aquamarinblau von Riva auch.
Okay.
Hat auch diesen grünen Streifen, der das abgrenzt in der Mitte. Und, was Fiat da total dämlich gemacht hat, beim Riva und beim Rivale gab es 175 Stück durchlimitiert, oder beim Riva 500 Stück, beim Rivale 175 Stück zum 175-jährigen Jubiläum Riva oder was weiß ich auch immer.
Okay.
Durchnummeriert mit Plakette. Aha. Und dann haben sie aber einfach weitergebaut ohne Plakette. Wo ist denn dann der Witz?
Okay.
Deshalb ist es auch Quatsch, ob der jetzt durchnummeriert ist oder nicht, der wäre jetzt eh dasselbe. Und von diesen Rivale, wenn man mal im Netz guckt, das meiste, was angeboten wird, hat ein Carbon-Interieur, ist komplett Carbon-Armaturenbrett.
Mhm.
Und es gab halt auch die Option Mahagoni.
Okay.
Und dieser hier hat Option Mahagoni, hat blaues Leder und hat Mahagoni, wie der Riva auch, Einstiegsleisten, Kofferraum und vorne Armaturenbrett, wo auch Riva drinsteht. Genau, das hat was schon mit Riva zu tun. Ja.
Ach, wie cool.
Was ich an dem geil finde, ist, der hat hinten so eine Blende an der Heckklappe.
Ja.
Aus Edelstahl, das sieht aus, als wenn die Schlitze vom Motor hinten wären, ne?
Ja, genau. Weißt du, wer sowas noch hatte? Welches Sondermodell? Den fand ich damals cool. Ja. Diesel ist ja auch was sehr Italienisches
tatsächlich. Ja, also Diesel, Jeansmarke, ne?
Ja, Diesel Jeansmarke.
Ist auch eine italienische Marke.
Ja, ist eine italienische Marke, eine mega Erfolgsmarke. Ja,
4500 Diesel, der hatte auch in so eine Blende.
Richtig. Genau. Und das ist aber schon, das ist aber 15 Jahre her. Der war ja in so einem. In so einem coolen Grauton, so graubräunlich.
So Gunmetal.
Ja, Gunmetal, genau.
Naja, der Rivale kommt nächste Woche jetzt. Er ist schon auf Transport. 8000 Kilometer gelaufen, deutsches Auto.
Okay,
und da hat er
175 PS? Oder wie
179 PS.
179 PS, ja, die gehen schon.
Und dann hat er diese Abramowitsch-Auspuffanlage, die ist auch Serie
bei ihm. Nee, nicht Abramowitsch, Akrapovic.
Akrapovic, habe ich schon gesagt.
Achso, ich habe Abramowitsch verstanden.
Das ist ja der Milliardär. Der baut ja keine Auspuffanlage.
Der braucht keine Auspuffanlagen bauen.
Nee, die Auspuffanlage hat er, die gab es als extra, der Rivale hat die Serie. Und sonst hat der, also es gäbe mehr Extras, der ist jetzt nicht vollgepumpt mit Extras, der
war okay.
So. Aber gut, der hat eh schon viel, der hat eh schon dieses normale Soundsystem mit dem großen Navi, mit dem Apple CarPlay Bildschirm, bla bla bla.
Wie alt ist der?
Die sind alle Baujahr 2018, glaube ich.
Okay.
2018, aber der war nur kurz zugelassen, deutsches Auto. Und halt 8.000 gelaufen. Mit den Daten ist keiner im Netz mit so wenig Kilometern.
Und was kostet sowas?
Die kosten im Netz zwischen 22 und 30, je nachdem.
Okay.
Oh, manchmal sind sie auch teurer, wenn es ein Cabriolet ist.
Cabriolet ist natürlich irgendwie... Ja, aber
Cabriolet mit 180 PS, weißt du, das ist irgendwie so... Keine Ahnung.
Ich finde das Auto, so wie es ist, besonders. Also das ist sicherlich auf jeden Fall ein besonderes Auto, ja. Keine Frage.
Der kommt zusammen mit dem BMW 318 IS. Die kommen beide vom gleichen Besitzer.
Stimmt, hast du auf dem Bild
hintereinander stehen. Ja, die standen beide gerade in Norditalien beim Verladen.
Ach so,
okay. Im Spedition. Da hat er gerade hingebracht und das ist das Bild, das er abgegeben hat.
Also ist das ein deutscher IS?
Nee, der IS ist ein Italiener aus erster Hand.
Okay.
Den hat er 2015 vom Erstbesitzer gekauft. Der Erstbesitzer ist irgendwie da 83 schon gewesen oder so. Und komplett unverbrauchtes, originales Auto.
Ja, die IS waren ja typischerweise viel in oder gefragt in Italien aufgrund des niedrigen Hubraums, aber eben der hohen Leistung. Ne? Also vielleicht reicht vielleicht nicht ganz zum Italo M3, aber...
Ja, die Italo M3 ist jetzt...
Ach, guck.
Jetzt klingelt's. Ich gehe mal in die Tür. Der Italo M3 ist ja der 320 IS. Ja, ganz verliebt. Verliebt ist der Herr, der gerade mit seiner Tochter da war. Der hat sich einen Volvo angeguckt, hat eine Probefahrt gemacht, hat uns ein bisschen hier, hat uns jetzt 2 Stunden gekostet von unserem Podcast. Jetzt machen wir erstmal weiter, Frank. Ne? Den Rest. Wir waren stehen geblieben beim 320 IS.
Italo
M3, sagt man dazu. Das Wissen kennen viele vielleicht gar nicht. Das ist ein schmaler, normaler BMW E30 gewesen.
Genau.
Aber eigentlich mit dem M3-Motor mit reduziertem Hubraum, nämlich nur mit 2 Litern Hubraum und 192 PS anstatt über 200 PS. Nee, nicht 192, oder? Hat der 192?
Doch, ich meine, der hatte knapp unter 200 PS.
Ja. Ist inzwischen sehr gesucht und ist auch nicht ganz billig. Also ist jetzt wesentlich teurer wie ein normaler 320er.
Ja.
Und was ich mal schade fand, der hatte immer so ein M-Technik-Paket direkt. Mhm. Das war jetzt nicht das Schönste an dem Auto.
Ja, das sah ja so ein bisschen aus, also seht es mir nach, sieht so ein bisschen aus wie Sakko-Planken am Dreier.
Ja, genau. Cooler wäre es gewesen, wenn man den hätte so als Plain Jane kaufen können. So, weißt du, sieht normal aus wie ein Dreier, ist aber ein 320 IS so. Ne? Und dem hat es immer angesehen. Der hat ja auch unten diese Schürze gehabt mit den Zusatzscheinwerfern und so. Ist aber ein geiles Auto auf jeden Fall, fährt richtig cool. Das gab's, weil in Italien gab es so ein Luxussteuergesetz, dass die Autos über 2 Liter Hubraum extreme Luxussteuer gekostet haben.
Und das hat wiederum zur Folge gehabt, dass es unglaublich viele Autos gab.
Ja, es gab ganz skurriles Zeug. Also es gab halt, die haben dann immer so 1998 Kubik gehabt, dass sie kurz drunter bleiben. Also auch der BMW. Da gab es aber auch Ferrari 208. Ferrari 208 GT4, 208 GTB, 208 Turbo.
Genau.
Dann gab es den Lamborghini Uraco, gab es als LP auch 200.
Stimmt, später, ne?
8 Zylinder, 2 Liter Hubraum, also mit so kleinen Zylinderchen dann.
Ja.
Die haben natürlich, kann man sich vorstellen, Drehmoment ist keins vorhanden und Leistung ist es jetzt auch. Der Ferrari 208 GT4 zum Beispiel, der hat 160 PS, glaube ich. Mhm. Ich glaube, der ist in 9 Sekunden auf 100 oder so, ne? Ja. Also es ist jetzt keine Rakete.
Muss man kein Ferrari zu sein, ne?
Nee, ist aber ein 18er Ferrari, witzigerweise, mit 2 Liter Hubraum.
Ja, ja.
Er hat wilde Blüten getrieben, dieses Steuergesetz, ne?
Ja, das stimmt, stimmt. Aber wiederum auch ganz interessante, wie eben Italo M3.
Genau,
dann gab es zum Beispiel auch...
Die Volvos, es gab den Volvo 850 T5R und den R.
Ja.
Den gab es auch, für Italien hatte dieser hellgelbe Kombi einen 2-Liter-Motor.
Ja.
Ja, also das ist dann auch überhaupt, es gab eh die ganzen Volvos. Bei uns hatten die 2,3 und auch die ganzen Volvo Polar, die so kommen, die 240er, die haben alle 2 Liter Hubraum. Das ist der B200F Motor gewesen. Und der 850 T5R, der hat witzigerweise auch über 200 PS als 2 Liter, ist aber auf dem Markt nicht so gesucht und ist wesentlich günstiger.
Ja, ja. Okay. Und bei Mercedes fällt dir da auch was ein? Wie, ja.
Gab es da ein spezielles 2-Liter-Modell im Sportmodell?
Ja, gab es. Und zwar ein 200er CE. 124er als 2-Liter CE. Den gab es bei uns nicht. Ja, da gab es den. Ja. Hatte, wenn ich mich nicht irre, hatte die Leistung eines 200er CE.
136 PS.
136 PS. War ja auch ein paar mehr als ein 230 CE hatte, aber war eben dann schon modellgepflegt. Und da gab es
Ist überhaupt die ganzen 124er, die aus Italien so kommen, sind ganz oft 200er.
Ist übrigens ganz drollig, weil beim Cabrio gab es das ja auch in Deutschland.
Ja.
Aber beim Coupé nicht. Warum auch immer. Also gar nicht.
Hat man gedacht, Coupé muss schneller sein. Ja. Der Unterschied zwischen dem 200er und dem 220er, finde ich, ist nicht so groß beim Fahren.
Ja,
der Drehmomentunterschied ist nicht so riesig.
Ja, also bei einer Limousine gebe ich dir recht. Doof wird es tatsächlich beim Cabrio, weil das doch deutlich schwerer ist und beim Kombi. Ich hatte ja mal lange Zeit ein E200 Cabriolet und ich bin mit dem nie warm geworden, weil im wahrsten Sinne des Wortes der einfach nicht aus dem Quark kam.
Ach so, deshalb.
Ja. Und da habe ich damals das erste Mal, das war ganz cool, ich wollte in dem Auto irgendwie ein bisschen Musik haben, damit das wenigstens irgendwie mal Spaß macht, was die Musik angeht. Und da habe ich mir damals, kennst du Jenert, die Firma?
Nee.
Die bauen Boxen, die bauen sogar, also auch für OEM Boxen, aber Jenert Doorboards. Auf jeder Seite beim 124er Cabriolet 4x16,5 cm. Das war der Wahnsinn. Das war wirklich. Also das Auto lebt heute noch.
Wegfall der Kartentasche.
Wegfall der Kartentasche, korrekt. Wegfall Kartentasche. War mega gut gearbeitet. Sah aus wie original. Und die Tür wurde auch schön gedämmt damals.
Und die Tür wog
damals
dann auch.
Damals B&SK Audio in Bad Oldesloe gemacht.
Okay, und die Tür wog dann auch 20 Kilo mehr.
Die Tür war richtig schwer.
Ja.
Und witzig, das Auto hatte ich eine Weile. Der war 040 schwarz. Auch durchlackiert, sah deshalb auch irgendwie so ganz schick aus. Heute würde ich das doof finden, weil nicht original. Und letztes Jahr ist das Auto wieder bei Mobile aufgetaucht. Auch für deutlich mehr Geld als das, was ich damals für gekriegt habe, aber das ist ja auch dann normal.
Ne? Ja gut, da habe ich ein schönes Beispiel. Ich habe doch gerade den malachitgrünen 300e für 24,9 verkauft mit dem grünen Leder.
Ja.
Wo du ja auch gesagt hast, O-Preis.
Ja.
Und ich weiß nicht, haben wir letzte Woche drüber gesprochen? Da gibt es eine Gebrauchtwagenrechnung von 2003, da hat er 5.500 Euro gekostet.
Ja, war.
Ist halt so. Ja. Ja, aber zu Wort, das ist halt so.
Das ist halt so, ja.
Und der Lauf der Dinge.
Ja,
das klingt im ersten Moment, boah, seid ihr verrückt, den jetzt so teuer anzubieten? 2003 ist 18 Jahre her. Eben. Das sind fast 2 Jahrzehnte.
Ja.
Also das darf man nicht vergessen.
Ja, und da ist auch eine Menge passiert. Gerade was so das Thema Youngtimer angeht, darf man nicht vergessen. Der Begriff Youngtimer, den gab es 2003 fast noch gar nicht.
Doch.
Ah.
Klar.
Ah.
Was war denn Youngtimer war damals, der typische Youngtimer war damals ein Capri, ein Manta, das war ein Youngtimer.
Ja.
So.
Ja, ja.
Heute sind das ja schon keine Youngtimer mehr, heute ist das ein Oldtimer.
Absolut, ja.
Aber damals war das der typische Youngtimer.
Ja.
So 70er Jahre Autos.
Ja, genau. Und Youngtimer ist ja mittlerweile irgendwie fast auch ein Begriff für
alle Autos,
Klassiker.
Ja, eigentlich von der Definition her alle Autos, die so ab 20 Jahre alt sind.
Richtig.
So zwischen 20 und 30 hängen, so in der Luft.
Richtig, ja? Richtig.
Und jetzt kriegt man aber manchmal einen Schreck, so eine Barchetta. Mhm. Ist auch ein Youngtimer, weil die ist 23 Jahre alt.
Ja.
Das heißt, mit der Barchetta kannst du schon die Creme 21, die Rallye fahren.
Ja, nochmal zurück zur Barchetta. Ab wann gab es die? Hast du das im Kopf? Weil
ich meine, ab 95, bin ich ganz sicher.
Okay, ja. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So 95 war so.
95, glaube ich.
Ja, ja, damit war sie im Grunde quasi 5 Jahre nach dem Miata, nach dem MX-5, ne? Der wirklich der Begründer der neuen Roadster-Ära war, finde ich.
Ja, der ist ja schon die ersten jetzt wie ein Hackkennzeichen, ne?
Ja, ja, genau. Die ersten, der kam 1989, 90 kam der.
Geil, geiles Auto.
Ja, total. Auch heute noch toll zu fahren. Also,
war was ganz Besonderes damals. Oh, hast du einen echten Miata? Der hieß ja in USA Miata. Miata,
genau.
Oh, hast du einen echten Miata? Und dann in Blau mit dem US-Größe-Kennzeichen.
Ja, genau. Oh,
chefmäßig.
Richtig. Und vor allem in so einem Auto schon Airbag. Die gab es ja aus Amerika, kamen sehr häufig mit dem Airbag.
Cooles Auto. Ist wirklich, fährt auch gut.
Finde ich auch.
Ja. Finde ich auch. Ich mag auch übrigens, jetzt keine Ahnung, gibt es wieder einen Shitstorm. Ich mag auch den aktuellen MX-5 als Coupé mit diesem schrägen Heck.
Finde ich sogar besser fast. Also mir gefallen ein paar Designmerkmale darin nicht so. Mir gefallen die vorderen Leuchten nicht. Es gab irgendwie, finde ich, bessere MX-5 im Laufe der letzten 30 Jahre.
Na gut, man hat ja den schlechteren jetzt, diesen Fiat 124, aber den hat man wieder eingestellt, wird nicht mehr gebaut.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Okay, da habe ich einmal einen gehört, der mal so richtig durchbeschleunigt hat. Der hatte kernig. Also ja. Ich fand den schon ganz, den fand ich zum
der
Beispiel optisch besser.
Als den Mazda?
Ja.
Ernsthaft?
Ja, ich fand die vorderen Leuchten, ich fand das gut. Ja, scheint aber nicht so erfolgreich gewesen
das
zu sein.
Das Label Engineering, wie hier bei euch die neue, der Kangoo. Wie heißt das jetzt? Citan?
Nee. T-Klasse.
T-Klasse. T? Heißt das echt T?
Ja, der heißt T-Klasse.
Aber T ist ein Kombi. Was soll das
ja,
denn?
Ja, T-Klasse heißt er in Zukunft.
Der heißt T-Klasse.
T, ja. Wie das ja, da gibt es ja auch leider Diskussionen. Ich meine, glaubt es bitte nicht. Ich versuche es auch nicht zu glauben. Aber es gibt ja tatsächlich Diskussionen, dass sie bei neuen Baureihen, die sie jetzt planen, keine Kombis mehr planen. Weil Kombis natürlich weltweit keine Relevanz haben. Das ist ein rein, ich sag mal, sehr stark deutsches, aber wenn überhaupt europäisches Thema. Ansonsten auch in Vereinigten Staaten oder sonst wo, China sowieso nicht, die fahren alle keine T-Modelle, die fahren, wenn, dann Limousinen. Wäre natürlich irgendwie komisch, ne? Weil bei uns so der typische Familienvater, der ein E-Klasse T-Modell oder ein C-Klasse T-Modell fährt und sich darüber freut. Und
fährt dann halt in Zukunft Volvo-Kombi.
Tja, bin gespannt. Ja, das, also, ja, weil alle immer irgendwie sagen, es gibt weiterhin noch einen Trend zur SUV. Und ich denke, warum eigentlich? Also vielleicht, weil er klar...
Es gibt tatsächlich, das ist tatsächlich ja so, ne?
Ja, na, weiß ich nicht.
Ich verstehe, also so, ich bin ja auch kein SUV-Fahrer. Ich bin, ja, mein Thema ist es auch nicht.
Nee, meins komischerweise, ich finde die jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht so, vom Fahren her finde ich, sind sie halt, die fahren halt nicht so schön.
Nee, also ganz ernsthaft, das ist reine Physik, ne?
Wenn ich jetzt, ja, genau.
So, der S90, genau. Ja,
ja,
ist eine Limousine in normaler Höhe. Wenn ich im XC90 sitze, habe ich halt irgendwie nochmal eine halbe Tonne mehr, viel weiter oben, habe mehr Luftwiderstand, habe mehr Verbrauch, habe schlechte, das ist ja logisch, das ist Physik.
Ja.
Und ich fahre ja deshalb nicht besser. Und diese Leute sagen immer, ja, da habe ich mehr Übersicht. Über was denn? Die anderen sitzen ja auch alle so hoch.
Ja, weißt du? Also sicherlich gibt es da Pro und Contra und auch Einsteigen und so ist für den einen oder anderen vielleicht ganz angenehm.
Das lasse ich noch gelten, einsteigen, wenn man älter ist.
Ich,
das ist
angenehm. Was ich heftig finde, ist, was du dann wiederum für Technik in so ein SUV bauen musst, damit er sich richtig gut fährt vom Fahrwerk her. Also entweder eine Luftfederung oder sogar eine hydraulische Federung.
Ganz ehrlich, für mich ist das Bescheuertste, Wahnsinn. Wirklich das Bescheuertste sind solche Autos. Und der Testbericht dann dazu ganz groß. Neuer Rundenrekord für SUVs. Porsche Cayenne, Coupé, Turbo S oder GTS, der dann halt 310 fährt und in 2,9 auf 100 ist mit so einer Schrankwand. Und ich frage mich, warum? Okay, die Antwort ist dann von vielen, weil wir es können, aber ich finde es totalen Quatsch.
Ja.
Ey, ganz ernsthaft, wenn ich einen Rennwagen, ich verstehe es nicht. Mir ist es ein totales Rätsel. Ich verstehe die Motivation nicht.
Ja.
Ich finde, das ist eine Karikatur der Sache.
Ja, ist es ja
auch. Ich finde ganz ernsthaft, Marken wie Porsche haben sich für immer damit ins Knie geschossen mit diesem Blödsinn. Ja. Porsche wird doch nicht mehr als Sportwagenmarke wahrgenommen, das glaube ich einfach nicht. Porsche wird wahrgenommen als schnelle SUV-Marke.
Ja.
Also für mich ist es ganz ehrlich. Früher Porsche war ein Sportwagen, 911er, vielleicht auch 928er dann irgendwann. Ja,
eine typische Sportwagenmarke ist es dann halt nicht mehr, ne? Das stimmt schon.
Und jetzt ist es, wenn du hier im neuen Porsche-Zentrum oder im Porsche-Zentrum in der Stadt vorbeifährst und guckst da an der Seite, du siehst ja gar keinen 911er am Schaufenster stehen. Da steht hier
das hat aber auch Gründe,
Taycan, Baycan und hat auch Gründe, genau. Und diese Cayenne-Murks-Dinger. Also ich verstehe es nicht.
Aber kommen wir mal zu einem schönen Sportwagen, der jetzt demnächst kommt. Ich bin ja ganz positiv überrascht.
Der neue SL.
Ja, ich freue mich ja drauf, weil ich schon so ein bisschen...
Ich finde, ich habe ja diese Bilder auch gesehen, ne?
Ja.
Ich finde ihn von den Proportionen richtig cool.
Ich bin gespannt. Also ich...
Ey, wird geil.
Also ich bin gespannt. Ich lege da sehr viel Hoffnung rein, weil es wirklich so ein echtes Traditionsmodell ist, was eigentlich immer irgendwie R-232, cool war.
R-232, ne?
Und
die neue Baureihe.
Genau. Ja, nach R-231, R-230, die sich ja konstruktionell nicht ganz so stark unterschieden haben.
Nee, fand ich, ich bin auch, von dem, was ich gesehen habe, war ich auch begeistert.
Ja.
Also von der, so die Optik.
Ja.
So die, also er ist ja ziemlich gedrungener, ein bisschen sportlicher.
Genau.
Innenraum gab es ja auch schon Veröffentlichungen, Bilder. Richtig. Also im Endeffekt S-Klasse in sportlich ein bisschen, also mit diesem Mitteldisplay.
Genau.
Da kennst du ja meine Meinung, wenn es das jetzt noch in schön schlicht geben würde, dann wäre es cool, aber gut. Ich habe übrigens an der Ampel, kann man das bei BMW programmieren? BMW hat diese komischen Tacho, diese Dreiecksleisten an den Seiten immer, weißt du? Mhm. Du hast doch so eine Tacho, so auch in jedem Testbericht. Mhm. Und ich sitze im Moja, ich fahre mal ich fahre ja gerne Moja. Ich wollte nur mal sagen, dass ich gerne Moja fahre.
Ja, klar. Lange
drüber gesprochen.
Kann man rausschneiden, ne?
Nee, ist im Moment. Moja ist 30% Rabatt nach 18 Uhr. Ist total geil.
Mann, ey.
Nochmal, Moja, ihr macht alles richtig. Ich liebe euch. Und Moja Express gibt es jetzt. Das ist total geil. Zahlt ein bisschen mehr, bist schneller am Ort. Also, ich bin ganz begeistert. Ja. Auf jeden Fall, ich sitze im Moja an der Ampel. Nee, schneid nicht raus. Ich sitze im Moja an der Ampel, guck so runter und daneben stand ein relativ neuer 5er BMW. Und der hat aber im Display einen runden Tacho und einen runden Drehzahlmesser. Kann man das neuerdings programmieren?
Bestimmt.
Das geht ja dann wieder einigermaßen.
Bestimmt.
Ne?
Bestimmt. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch auf den neuen SL, bei dem man das bestimmt hoffentlich auch programmieren kann, weil so ein bisschen Tradition muss ja in dem Auto auch sichtbar sein. Ja,
dann kannst du auf R129 einprogrammieren.
Genau, dass du so, mit einem großen Tacho in der Mitte und dann, das ist ja eigentlich auch eine, das war ja auch,
Noch cooler wäre, wenn dieses Mitteldisplay so programmierbar wäre, dass es so aussieht wie die alte Mittelkonsole und die Funktion noch hat, wie die alten Klimaanlagentasten und so. Das ist doch mal cool, wenn so ein Retro-Edition.
Ich mach mich selbstständig. Ja, hast du recht.
Oder?
Ja, drückst auf den Knopf, es Wurzelholz und dann die Knöpfe.
Ja.
Ja, cool.
Im Bildschirm. Ja, finde ich mega.
Ja, gute Idee.
Machen die aber nicht.
Und so ein Bäcker Mexiko zum Bedienen.
Ja,
so mit den Knöpfen. Das alte mit den Knöpfen.
Ja, genau. Also nur als Bildschirm halt. Fertig. Und in den gleichen Funktionen. Ist doch kein Problem eigentlich.
Ja, aber die Ingenieure hören ja zu. Ich meine, die können sowas ja machen. Die sollen das mal machen.
Retro-Edition.
Ja, genau.
Heritage.
Genau.
Das ist echtes Heritage-Design.
Das wäre schon cool, ja.
Das wäre richtig
cool.
So ein Heritage-Modell stelle ich mir wie folgt vor. Eine schöne Farbe auch aus der damaligen Zeit. Mhm. Ja, irgendwie. Mhm. Boah, was sehen wir denn beim SL? Was ist denn meine Lieblingsfarbe? Bonit. Bonit, innen drin, fieses graues Leder.
Oder Champignon, das geht auch zu Bonit.
Oder Champignon-Leder, genau, Champignon-Leder, außen Bonit. Das Dach passend in Bonit, in der gleichen Farbe, den Stoff, ja. Und dann Innenraum Elektronikdesign, Baujahr 1993.
Ja.
Mega cool. Mit den Displays, alles so programmiert.
Ja.
Kannst ja umstellen wieder, aber das ist Heritage.
Ja, das muss auch so sein. Dass du hast deinen Schlüssel, wenn du einsteigst, ist das so.
Ja, und
wenn jemand einsteigt, der sagt,
Finde ich total cool. Das würde ich so richtig geil finden.
Ja. Na? Ja, das ist gar keine schlechte Idee.
Nee.
Leute,
habe ich mir schon schützen lassen. Kostet viel Geld, wenn ihr das jetzt bauen wollt. Nee, das ist überhaupt gar keine schlechte Idee, vielleicht so eine Computerbude zu gründen, wo du Heritage-Design für die Autos, für deine Displays kaufen kannst.
Gute Idee. Ja, ich bin gespannt. Also auf jeden Fall, den wird es ja auch so mit so Wahnsinnsmotoren und Wahnsinnsmotorleistungen geben. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das so alles anfühlt. Ich finde, das Tolle an dem SL, und da muss man auch sagen, ob man den Vorgänger jetzt beispielsweise, ob man den mochte oder nicht, das ist tatsächlich so ein Auto, wenn mir jetzt jemand sagen würde, pass auf, du darfst nur noch ein einziges Auto haben, mit dem, mal davon abgesehen, dass er natürlich keine Kindersitze hat.
Da gibt's nur eins.
Mit dem kann man super fahren, auch Langstrecke.
Nee,
mit dem
aber es gibt nur ein Auto, was alles kann. Das ist ein Cayenne Coupé Turbo S. Ich sitze hoch,
sind wir wieder.
Ich bin schnell,
der
kann alles. Das ist so eine eierlegende Wollmilchsau.
Genau, aber nichts richtig, ne?
Nee, nichts richtig.
Genau.
Und alles nur antrainiert.
Dann stößt du dir den Död.
Nee, alles antrainiert. Ja. Wenn da mal ein Steuergerät ausfällt, alter Falter.
Ja, so ist das.
Also, das ist übrigens eine spannende Frage. Wenn du ein einziges Auto für immer nur noch fahren dürftest, was ist das für ein Auto, genau?
Ja,
was
gut,
alles kann.
Ja, genau. Und einen einzigen Mechaniker hast, der das immer durchschrauben muss.
Ganz ernsthaft, es gibt ja so eierlegende Wollmilchsäue. Das ist ein Carrera 3.2 immer noch für mich.
Bestimmt im für dich, ja. Für mich wäre es auf jeden Fall ein 124er und dann einer
für mich
mit einem einfachen Motor.
Dann eher ein R129. Weil das ist so richtig, der kann wirklich alles. Richtig geil.
Ja.
Der reicht für zwei Personen, hat ja einen schönen Kofferraum.
Ist so.
Ich würde den immer nur mit Hardtop fahren, weil ich den als Coupé viel schöner finde.
Stecken aber eben auch ein, zwei Steuergeräte bei, die dann dafür sorgen können, dass du plötzlich ein Coupé hast und das auch eins bleibt, weil dein Dach nicht mehr auf und zu geht und solche Geschichten.
Ja, aber das hast du ja bei viel, also das ist ja das Problem bei vielen Autos heute.
Ja, ne? Ja. Gut. Ich sagte ja, ist ja alles kein Hexenwerk, kann man alles.
Nee, genau, aber die Frage ist halt, das sind halt noch Autos, die so vieles können, weißt du? Oder auch eine eierlegende Wollmilchsau, so ein Mercedes 500e, jetzt mal ganz ernsthaft. Der kann ja wirklich alles.
Ja.
Ja.
Wenn er fährt.
Ey, aber sorry, der kann. Ja, deiner fährt vielleicht nicht, weil du wieder nicht auf Qualität beim Einkauf geachtet hast.
Das ist eine andere Geschichte. Weil ich gespart habe, nur eine Benzinpumpe gekauft habe und die zweite undicht ist.
Franks Motto: Wir sparen, koste es, was es wolle.
Genau.
Naja, auf jeden Fall. Trotz alledem ist ein 500e so eine eierlegende Wollmilchsau auch.
Ja, das stimmt schon.
Ist so, ne?
Ja, das stimmt schon.
Das war geil.
Ja. Ist mittlerweile auch, wenn ich das so mitbekomme, gerade auch über die WhatsApp-Gruppe, in der ich bin, tatsächlich ein ziemlicher Run auf gute Autos. Weil du siehst ja
im Netz
bei Mobilen nur die üblichen Verdächtigen. Ja. Und es tauchen kaum gute Autos auf.
Nee,
und
wenn
die auftauchen, sind die ganz schnell weg.
Ja, mir wird auch gar nichts mehr angeboten in letzter Zeit. Ganz komisch.
Ja, ja.
Ist bei 500e relativ ruhig. Auch viele haben ja gesehen, dass die Preise hochgehen und die stelle ich mal lieber wieder weg.
Ja, ich erlebe allerdings auch, ja, hast du recht, aber ich erlebe tatsächlich gerade in der Gruppe, dass die auch alle wahnsinnig viel Geld in ihr Auto investieren. Das heißt also, die kennen mittlerweile eben die Schwachstellen. Die wollen natürlich auch nicht, dass etwas kaputt geht, sondern reparieren prophylaktisch. Sie wissen auch, dass Teile weniger werden und versuchen dann eben noch die Teile auch zu tauschen. Also die stecken schon Geld ins Auto. Und irgendwann ist es ja so, ja, der hat einen Wertzuwachs. Aber in der Regel hast du eben auch immer mal so den einen oder anderen Tausender, der da reinfließt. Und wenn man, also mein Beispiel, die Streuscheiben vorne von einem 500e oder von einem E500, die unterscheiden sich ja zum normalen 124er, klar, weil sie eben eine andere Lichtlogik haben mit Fernlicht und Nebel unten und in der Stoßstange. So, und diese Streuscheiben, die gibt es nicht mehr. Und diese Streuscheiben sind ja aus Glas, die gehen ja leider auch mal kaputt, weil da fliegt einem Stein rein oder sie werden alt und blind oder. Es gibt sie nicht mehr. Und die, es werden für Streuscheiben deutlich über 1000 Euro bezahlt. Für eine Streuscheibe. Die hat früher neu bei Mercedes 120 Euro gekostet. In den letzten Jahren, als sie noch lieferbar war, vor 7 Jahren so ungefähr. Und das ist halt Wahnsinn, ne? Also das sind halt so Geschichten, du merkst halt, dass die Teile schwieriger werden und wenn du nicht organisiert bist, bist du raus. Also die haben alle noch was liegen. Wenn du da fragst, haben die was.
Also dann ist lieber ja bei dir auch dann gut. Lieber den 300e hier im Top-Zustand, ne?
Ist so, viel dankbarer.
Hast du weniger Stress, wesentlich weniger Stress
mit. Ist viel dankbarer. Und mittlerweile ist das ja auch kein muffiger Flair mehr. Also ein gut gepflegter 124er ist ja nun irgendwie kein muffiges Buchhalterauto.
Muffiger Flair habe ich auch nicht gehört.
Ja, war ja eine Zeit lang, finde ich, war ein 124er irgendwie so total gewöhnlich. Ne?
Sind die immer noch der größte Teil? Haben wir vorhin drüber gesprochen, über den grauen, der mir angeboten worden ist, mit grauen Stoffsitzen innen drin.
Und nur Automatik. Arbeiter Silber genannt.
Arbeiter Silber, keine Extras, ist auch so, stehst davor, sagst, boah, ist es so unsexy. Ne? So. Hat halt viel mit Farbe, Ausstattung.
Und Zustand.
Zustand. Ja, aber auch ein Spitzenzustand kann ein Auto stinkend langweilig sein. Nur weil es dann im Top-Zustand ist, wird es ja nicht witziger irgendwie. Ne?
Nee, das stimmt.
Da fehlt dann immer so so ein Kick. Ne?
Deshalb vielleicht ein Tipp, wir haben da vorhin mal so drüber diskutiert. Es gibt ja den einen oder anderen, der auch häufig mir per Mail die Frage stellt, könnt ihr den Podcast nicht mal darüber reden, wie man eine Sammlung aufbaut oder wie man das richtige Auto
kauft. Ja, erstmal Lotto spielen.
Genau.
Dann den finanziellen Mitteln losgehen und das Beste kaufen, was man kriegt, und die Halle wieder zuschließen. Fertig ist die Sammlung.
Das ist zum Beispiel ein Weg, wenn man viel Geld hat. Aber der Grundsatz ist, die meisten machen Folgendes falsch. Die haben eine Vorstellung von dem, was sie gerne haben wollen. Das, was sie gerne haben wollen, gibt es in der Regel so in der Farbkombination mit dem Motor entweder gar nicht oder es gibt es, aber dann müssen sie den Zustand akzeptieren. Man muss sich ein bisschen davon lösen, muss eben genau wie du es schon sagst, es geht halt Zustand, also Zustand eines Fahrzeuges, insbesondere was auch so Karosserie und Lack angeht, natürlich auch Technik, ist so wie die Lage bei einer Immobilie. Man kann die schönste Immobilie haben, wenn die irgendwo beschissen liegt, nützt das nichts. Und bei einem Auto ist es halt der Zustand. Wenn der Zustand nämlich einmal schlecht ist, kostet es mittlerweile unglaublich viel Geld, ihn in einen guten zu bringen und er ist dann ja trotzdem nicht mehr original. Das heißt, der ist zwar dann in einem guten Zustand, der steht gut da, der glänzt schön, aber wenn Jens mit seinem Lackschichtenmesser rumgeht, dann offenbart er eben doch, dass er eben doch nicht so, so richtig gut war. Und das, finde ich, ist halt so ein Thema, versucht, euch ein bisschen davon zu lösen, zu sagen, das ist mein Beispiel, ich möchte gern ein 107er, also ein SL, in Rot kaufen mit einer beigen Lederausstattung. Dann müsst ihr akzeptieren, dass der Rote mit der beigen Lederausstattung ein amerikanisches Auto ist, was irgendwie hunzig ist, und bezahlt wahrscheinlich einen Preis, weil es den einen oder anderen gibt, der sagt, er möchte gerne beige und rot, der eigentlich, ich sag mal, für den ihr eigentlich auch einen deutlich besseren Zustand bekommen hättet in einer anderen Farbkombination. Also so ein bisschen davon lösen. Zustand ist entscheidend. Und ich glaube, das machen viele falsch, weil sie einfach zu eng sind in ihrer Wahl und dann denken, ja, ich kaufe halt jetzt den besten, was weiß ich, ja, wie ich schon sagte, rot-beigen. Ja, und es gibt so viele schöne Farbkombinationen. Und das eine oder andere muss man tatsächlich auch mal in Natura sehen. Also, du sagst es ja selber, dir ging das bestimmt auch so. Es gibt ein paar Farben, die fandst du früher doof.
Ja.
Und heute, wenn du davor stehst, sagst du, wow.
Ja, man wird altersmilde.
Ja, vielleicht auch das.
Ja, du, ja. Nee, manchmal ist tatsächlich so. Roter 107 ist ein gutes Beispiel. Ich habe immer gesagt, ey, rote 107 geht gar nicht. Ja, finde ich schlimm. Mhm. Jetzt stehe ich davor und denke mir, ja. Ja gut, der ist natürlich auch hier, der Zustand besticht natürlich auch.
Ja.
Aber trotzdem denke ich mir, ja, genauso wie ich mochte nie rote 911er Porsche G-Modelle. Fand ich mal blöd in Rot.
Mhm.
Inzwischen sieht man aber kaum noch rote.
Richtig.
Ganz komisch.
Richtig.
Und obwohl es an der meistverkauftsten Farben ist, indisch-rot
bei Porsche. Ja, war, aber da gab es häufig Color Change, glaube ich.
Gab es das, glaube ich, nämlich auch. Wenn du jetzt mal einen roten Carrera 3.2 siehst, so ganz original, genau.
Mit dem,
ist das geil.
Hat mit den was. Schwarz-Matten
Applikationen.
Applikationen, ja. Und dann eben auch den Füchsen in schwarz-matt,
ja, ja.
Und so.
Ja, ja.
Ja, das stimmt. Ganz
cool.
Und bei mir ist zum Beispiel so immer ein Beispiel, 129er. Ich möchte ja, irgendwann werde ich jetzt mal irgendwann einen kaufen, wenn ich einen finde, der so ist, wie ich mir das vorstelle, ungefähr. Bei mir ist zum Beispiel ein Ausschlusskriterium für mich, ist ein schwarzer Innenraum. Ist für mich ein komplettes Ausschlusskriterium.
Das egal,
wie der außen ist. Ja, weil ich das einfach als, nee, das
hat ja jeder.
Jeder meiner Dienstwagen ist innen schwarz. Ich hatte noch immer ein paar Wahlmöglichkeiten, aber mittlerweile sind die Fahrzeuge, die das Werk in Anführungsstrichen vorbaut, fast alle innen nur noch schwarz. Und mich nervt das. Am
einfachsten zu vermarkten, das hinterher.
Genau. Da gibt es die wenigsten, die da ein Problem mit haben. Und es gibt, früher gab es immer viele, die gerne einen hellen Innenraum hätten. Heute
ja, aber ist selten geworden. Auch früher, jetzt, du überleg mal, wie progressiv war der Mensch, der 1969 in eine Mercedes-Handlung geht und kauft sich einen Strich 8er in Olivgrün mit hellbraunem Innenraum.
Ja.
Alter.
Ja.
Das ist ja auch so schräg.
Ja.
Das ist jetzt heute wieder cool.
Ja.
Doch damals ungewöhnlich. Ne?
Hast du recht.
Aber das ist aber das, was es für mich spannend macht hinterher.
Genau. Und der Vorteil ist ja, und deshalb hat man so tolle Farbkombinationen auch in den 60er und 70er Jahren, dass beispielsweise schwarze Autos, also mein Beispiel in Spanien, hat niemand einen schwarzen Mercedes gehabt, weil ein schwarzes Auto war immer ein Taxi.
Ja. Ja, hier auch.
Und hier war das auch immer Behördenfahrzeug.
Taxi und Polizei war schwarz in den 60er Jahren.
Genau.
Und Bestatter dann.
Genau. Und sonst hat keiner ein schwarzes Auto gekauft. Ja,
genau. Ne?
Und dunkelblau war manchmal, war so Behördenfarbe auch häufig.
Ja.
Ne?
Ja.
Also von daher, und es gab einfach schöne Töne. Hier findet man sie ja ab und zu in der Garage 11 auch immer mal wieder.
Ja, so wie mein Doktor 11 ist ja tief dunkelgrün. Es ist Dark British Racing Green, heißt es bei Austin.
Ja, beim falschen Licht aus Entfernung ist er schwarz.
Er steht sogar in Papier in schwarz.
Ja, siehst du.
Und innen drin ist halt auch braun Kunstleder. Ne? Das ist halt auch geil.
Ja. Ja, gut, das ist einfach. Das ist, finde ich, immer ein Klassiker, der auch irgendwie bei fast jedem Auto geht.
Ja, ja. Ja, ja.
Ja. Ja, so wie der postet ihn ja relativ häufig. Das ist so ein schönes Auto, dieser von Vittorio Strosek, der Porsche in dunkelgrün, auch mit diesem wahnsinnig schönen braunen Lederton in ein unheimlich helles Auto. Unheimlich schönes Auto.
Welche meinst du?
Das ist ein 964er auch.
Ach, Vorgeister,
kenn ich gar nicht. Ein breiter 964er.
Ja.
Mit so Wahnsinnsfelgen.
Ja. Aber diese Strosseck-Felge, diese flache Scheibe,
ja.
Die so ein bisschen aussieht wie gefräst aus einem Stück.
Genau. Ja. Eine Wahnsinnsfelge, ein Wahnsinnsauto und die Farbe da drauf und diese Innenausstattung. Wow. Das ist wirklich jedes Mal in der Kombination, das flasht mich jedes Mal aufs Neue. So könnte ich mir, stell dir vor, so hättest du es konfigurieren können oder hättest du ihn dir so bauen lassen, damals ein E500?
Ja.
Boah. Ja. Einzige Manko ist, sie sind fast alle sehr ähnlich in den Farbkombinationen.
Ja, weil es auch gar nicht so viele Möglichkeiten gab.
Es gab mehr, als man denkt, tatsächlich im ersten Baujahr. Ja, es gab mehr, als man denkt, aber die meisten sind halt nun mal schwarz gewesen. Ein paar Silber, dann eben Perlmuttgrau. Ja, und dann gab es mal einen Almandinenroten. Es gab eben auch Bornitfarbene. Und das haut schon rein, ne?
Ja, ja, kenne ich ja. Ich kenne ja einen Borniten inneren Sportmatratze.
Ja, mega. Ja, ja, mega, mega. Ja, das ist so. Ich wollte noch mal zweimal Danke sagen. Also einmal wollte ich Danke sagen. Ich habe hier gerade die neue American Classics liegen. Ich habe mich ja sehr gefreut, weil die ja einen tollen Artikel gemacht haben und sich getraut haben, das Thema Soko Autoposer mal aufzugreifen. Das finde ich einfach super, weil ich mich gefreut habe, weil ich gemerkt habe, dass es im Vorfeld auch die letzten Jahre ganz wenig Presse gab, die ja, die mutig genug waren, das Thema anzupacken. Und da muss man sagen, hatte ich einen sehr netten Termin mit Christian Steiger. Und der Roman Retzke hat tolle Bilder gemacht. Das hat Spaß gemacht. Und ich bin einfach unheimlich dankbar dafür, dass so ein, ich sag mal, klebriges Thema angepackt wurde. Also auch da, Lukas, nochmal vielen herzlichen Dank. Ist bei mir jetzt ja schon ein bisschen länger her gewesen. Aber ich habe mich gefreut und so wie ich das mitgekriegt habe, ist es eben auch insgesamt gut angekommen, abgesehen davon, dass es eben alle betrifft. Nicht nur die US-Car-Szene. Da gibt's auch den einen oder anderen, der mit einem britischen Roadster unterwegs war und Probleme hatte, weil die ja auch manchmal so am Auspuff etwas lauter sind. Ja, und da steht halt ganz gut beschrieben, was zum einen ja auch richtig ist von der Geräuschkulisse, beziehungsweise vor allem von der Messart. Also von daher kann ich nur empfehlen, neue American Classics, coole Zeitung sowieso. Und in dem Artikel sieht man auch ein paar Bilder von meiner Prollschüssel, von meinem 69er Mustang Fastback. Habe ich auch für kassiert schon bei Instagram.
Was?
Ja, hat einer geschrieben. Oh, alles gut. Alles entspannt.
Was hat einer geschrieben?
Was hat einer geschrieben? Guck dir die Post an.
Nee, was sagt?
Weiß nicht, was hat er geschrieben?
Aber hat er wahrscheinlich recht gehabt.
Ja, ein bisschen recht immer, ne? Also, ja. Peinliche Bude hat er geschrieben. Peinliche Bude. Und Menschen mit Stil fahren sowas nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich lade ihn gerne mal zu einer Probefahrt ein. Dann hat er gefragt, ob das versprochen ist. Dann habe ich gesagt, ja. Also mitfahren, ne? Achtung, mitfahren. Und einen besonderen Dank, das finde ich besonders cool, denn da können wir nämlich jetzt mal eine Runde Quartett-Roulette spielen. Und zwar habe ich hier ein Quartett. Guck es dir mal kurz an. Das ist auch schon 3 Nummern älter.
Oha.
Ja, guck mal drauf.
Ende der 60, Anfang der 70er.
Ja, genau. Und
Autos heißt das. Interpol.
Ist witzig, ne? Guck mal, was da drauf steht. Warum steht da Interpol?
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht? Musst du mal lesen.
Mit Interpol-Ausweis. Ach hier, Interpol-Agentenausweis.
Genau, ja. Interpol-Agentenausweis.
So. Als Sonderbeauftragter internationalen Banken auf der Spur, die Autodiebstähle organisieren.
Hier, da. Ja, sag ich ja, sag ich ja. Ein Interpol-Ausweis ist dabei. Hat der Christian mir geschenkt, beziehungsweise uns, würde ich mal sagen, damit wir damit mal eine Runde Quartett-Roulette spielen können. Christian hat uns das Quartett geschickt und er hat geschrieben, Hi Frank, da ihr als feste Rubrik das Autoquartett habt, würde ich dir gerne eins zukommen lassen. Nur zum Hintergrund. Ich komme aus Rumänien und habe das Quartett als kleiner Junge zu kommunistischen Zeiten Mitte der 80er von einem Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Bukarest, für welche meine Mutter damals gearbeitet hat, erhalten. Ich schätze, es stammt aus Anfang Mitte der 70er. Da du die sammelst, denke ich, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Autos aus Deutschland, Frankreich, Italien, Amerika. In deutscher Sprache. Sieht auch dementsprechend verspielt aus. Wo darf ich es hinschicken? Coole Geschichte, oder?
Ja, nett.
Ja, finde ich auch total nett. Und deshalb gucken wir mal, was du hier aus diesem wunderbaren Quartett hier ziehst. Boah, er sieht nicht unzufrieden aus. Aber Pokerface, ich kann nicht so viel erkennen. Okay, ist es ein italienisches Auto?
Si.
Okay, schon mal gut. Ist es eine Limousine?
Ja.
Ist es ein Fiat?
Ja.
Ist es ein Fiat 132?
Nein.
Bin ich nah dran?
Ah, minus 8.
Eine Fiat-Limousine aus dem...
Ich habe nur einen Tipp gegeben, minus 8. 132.
Ach so, ja, hätte ich mal drauf eingeschrieben. 124er.
Ja, richtig.
Ah, das ist ja auch ein Klassiker, würde ich mal sagen.
Klassiker, ne? Mit Heckantrieb.
Ja.
Geil. Fiat 124 Limousine, hier nur als 60 PS, also kleiner Motor.
Ja.
Gab es aber als Spezial mit dem Doppelnocken 1600er mit 80 PS.
Wow.
Richtig geil, richtig schnelles Auto gewesen.
Sehr, sehr cool.
Giulia, Alfa Romeo Giulia Schreck.
Das ist doch, ist das nicht, jetzt bitte korrigier mich, und ich bin da immer nicht sattelfest, weil das nicht so meine Zeit ist. Aber gab es von diesem Auto, gab es doch diverse Lizenzbauten, oder?
Den Lader.
Den Lader, ne?
Der ist Lader, der normale, frühe Lader ist das auch gewesen. Ja, relativ früh als Lizenz gebaut worden auch, ne?
Das also, bedeutet aber, dieses Auto in der Art und in Lizenzbauten gibt es millionenfach, oder?
Ja.
Doch. Also richtig viel, ne?
Ja, ja, gab es in der Türkei, ach, ich weiß gar nicht.
Überall, ne?
Ja.
Ich meine auch als Seat auch genau. Entsprechend. Ja, genau. Wahnsinn. Ist eigentlich ein, wie sagt man, also ist eigentlich auch eine Ikone.
Ja, millionenfach gebaut und alle verschwunden. Wo sind die?
Ja, ne?
Ja. Gibt gar nichts.
Ja, stimmt.
Auch im Top-Zustand nicht.
Stimmt.
Schwer zu finden.
Taucht nicht so auf, nee, nee stimmt. Nicht auf. Nee, ist nicht so ein...
Gut, hat auch keinen großen Marktwert. Also jetzt mit so einem kleinen Motor, aber taucht doch gar nicht auf.
Bestimmt.
Gab es übrigens von der Karosse 124, gab es ein Frontantriebsderivat, der Auto Bianchi A111. Das wäre nochmal was.
Okay.
Findet man gar nicht. Also überhaupt, ich weiß nicht, überhaupt, ich wüsste gar nicht, wo ein A111 zu finden ist. Manchmal in Italien in irgendwelchen Börsen, aber den fand ich schon immer schön. Weil so ein geradliniges Design hat, der so gerade Scheinwerfer, die so um die Ecke gehen. Und der sieht sehr modern aus gegenüber einem 124er, der barock aussieht.
Ja, der sieht.
Der A111 kam aber auch, ich glaube, 69 raus schon.
Okay.
Ganz cooles Ding.
Werde ich gleich mal googeln. So, ja. Jetzt ziehe ich mal. Ich glaube, ich nehme mal. Achso, hier ist vorne, hier ist hinten. Hab Eis. Okay, ja, hab was gezogen, was ich. Ja, okay. ja, du darfst raten.
Frankreich.
Falsch.
Italien.
Falsch.
Deutschland.
Ja.
Opel.
Nein.
Ford.
Nein.
Mercedes.
Ja.
Limousine.
Ja.
Strich 8er.
Ja.
250.
Ja, genau. Genau. 250er. Interessant eigentlich, ne? 250er waren 6 Zylinder, 130 PS. War bekannt dafür, dass er viel schluckt. Aber richtig. Ja. Weil das war ein Vergaser. Ist so, also eigentlich gibt es eine Tradition bei Mercedes, oder gab es eine Tradition bis Anfang der 2000er, 6-Zylinder zu bauen, die 6-Zylinder sind, damit sie ruhig laufen, aber eben keine Leistung haben, viel verbrauchen, eigentlich nichts gut können, außer richtig ruhig laufen. Ne? So bis zum 240er Motor. Der war sehr ähnlich. Ja, ist auch irgendwie schön, weil eins ist auch klar, wenn du heute einen hast, der gut läuft, der gut eingestellt ist, weil die waren ja, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sind die nicht ganz so einfach. Weil
Solex-Vergaser.
Solex-Vergaser, genau. Die haben schön Solex-Vergaser und da findest du heute, also schwierig wohl Ersatzteile, habe ich gehört.
Okay.
Und das Einstellen, ja gut, also da gibt es bestimmt welche, die sagen, ja, wieso, kein Problem. Aber sonst, zur ATU brauchst du damit nicht fahren, ne?
Nee.
Naja, aber, ja.
Haben wir ja schon drüber gesprochen, hatte mein Großvater dann 230-6.
Ja. Ah ja, ja.
Auch 130 PS.
Okay.
Gleiche Angabe.
Ja. Kannst dich noch daran erinnern, an das Auto, ja?
Ja, weiß, MBTEX schwarz.
Ja.
Baujahr 70, als 1971 gekauft, als Jahreswagen.
Türen, die zufallen wie ein Tresor.
Geiles Auto. Das erste Auto, was ich geputzt habe in meinem Leben als kleiner Junge.
Geil. Und Automatik?
Handschalter,
aber, aber Mittelschaltung.
Mittelschaltung. Ne? Der war immer ganz versagt. Also 180 fährt der immer.
Ja.
Oder auch.
Ja.
Klar.
Ja, ich habe Jens vor dem Podcast eben in Spanien einen Strich 8er gezeigt. Jetzt muss ich lügen. Das war sogar ein 250er, glaube ich. Es war auf jeden Fall ein 6-Zylinder mit Handschaltung. Lenkradschaltung.
Also, ja, Lenkradhandschaltung.
Genau, also das ja, ist das schon sehr selten.
Ja.
Ist schon sehr selten und ja. Was man wissen muss, ist, wenn man eine Handschaltung hatte, also am Lenkrad oder auch Lenkradautomatik, dann war das vorne ein Dreisitzer. Dann hat er so ein Polster zwischen den Sitzen gehabt und die Mittelarmlehne konnte man hochklappen und dann konnte man zu dritt vorne sitzen. Ganz cool, ganz lässig.
Ja. Ja.
Ja. Gab es übrigens, wissen auch wenige, sogar noch Lenkradautomatik beim 123er.
Ja.
Ja. Ja, sie ist auch so ein ganz schlimmer Schalthebel dann gewesen. Das ist so ein bolleriges Ding.
Hab am ich Lenkrad. Schon mal gesehen. Unten, ja. Aber in die Mittelkonsole. Ja, eine
Riesenablage.
Ist, die Riesenablage. Die Mittelkonsole ist leer sozusagen.
Ja. Ja. Sieht komisch aus, ist auch selten, aber alles, was selten ist, ist auch irgendwie gut und cool. Also von daher, ja, danach kann man jetzt ja mal suchen. Während wir sagen, jetzt ist mal Wochenende, ne? Was meinst du? Schon spät geworden heute.
Du, jetzt ist mal Wochenende, jetzt ist hier Schicht im Schacht.
Ja. Ja, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
So, Frank, ja, mach's gut, bis bald.
Du mich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.